Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Mittwoch, der 17. November. Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Manuel, Twan und Spiegel oder nur Manuel? Die Stadt Bern stimmt über ein neues Schulreglement ab. Internationaler Tag der Studierenden. Die Stipendieninitiative fordert gerechte Verteilung der Stipendien. Und warum demokratische Wahlen nicht automatisch zum Frieden führen? Friedensforscher sprechen über das Phänomen. Amik Chayen Makai, schön, Sie dabei.
Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. Die Berner Regierung will mit Vertretern des Pharmakonzerns Roche das Gespräch suchen. Sie reagiert damit auf die Mitteilung von Roche, den Unternehmensbereich Roche Diabetics Care AG in Burgdorf zu schließen. Im Rahmen einer weltweiten Restrukturierung sollen dort 310 Stellen gestrichen werden. Der Berner Regierungsrat drückt den Mitarbeitenden sein Mitgefühl aus und fordert die Konzernleitung auf, mit der Regierung nochmals über die Schließung zu verhandeln. Zudem kritisiert der Regierungsrat, dass der Kanton sehr kurzfristig über diesen weitreichenden Entscheid des Konzerns informiert wurde. Ricardo Lumengo tritt per Sofort aus der SP aus, bleibt aber im Nationalrat. Sein Nationalratsmandat abzulegen käme für ihn nicht in Frage, solange er von dem Gesetz als unschuldig gelte, gab Lumengo gestern bekannt. Lumengo wurde wegen angeblicher Wahlfälschung in erster Instanz für schuldig befunden. Bei den Grossratswahlen 2006 soll er 44 Wahlzettel selber ausgefüllt haben. Gegen den Entscheid einer Einzelrichterin hat Lumengo Rekurs eingereicht. Ob er bei den eidgenössischen Wahlen im nächsten Jahr noch einmal für den Nationalrat kandidieren wird, lässt Lumengo vorerst offen. Schweizerinnen und Schweizer achten beim Kauf vom Neuwagen zu wenig auf den CO2-Ausstoß. In der neuen Rangliste des Europäischen Transport- und Umweltverbandes Transport and Environment schneidet die Schweiz sehr schlecht ab. Von den insgesamt 27 EU-Staaten steht die Schweiz als viertletzter Stelle. Der Verkehrsclub Schweiz, VCS, fordert deshalb griffige Maßnahmen, um den CO2-Ausstoß von Neuwagen zu senken. Eine Möglichkeit stelle dabei die laufende Revision des CO2-Gesetzes dar. Fußgängerinnen und Fußgänger sind im Straßenverkehr besonders stark gefährdet. Vor allem ältere Menschen würden oft Opfer von Fußgängerunfällen. So das Fazit einer Studie der BFU, der Beratungsstelle für Unfallverhütung. Insgesamt zieht die Studie aber eine positive Bilanz. Noch nie seien so wenige Menschen im Straßenverkehr umgekommen wie vergangenes Jahr. Insgesamt wurden 350 Menschen getötet. Um Senioren besser zu schützen, fordert die BFU konsequente Temporeduktion, vor allem innerorts. Die USA und China wollen gemeinsam klimafreundliche Technologien erforschen. Das Projekt ist eine der größten Forschungskooperationen zwischen zwei Staaten überhaupt. Es gehe um die Entwicklung von Elektroautos oder energiesparenden Gebäuden, wie der US-Energieminister mitteilte. Für die Erforschung von klimafreundlichen Technologien stehen in den nächsten 5 Jahren insgesamt 150 Millionen Euro zur Verfügung. Die USA und China sind die beiden größten Verursacher von klimaschädlichem Kohlendioxid. Außerdem wollen rund 60 Städte in aller Welt einen freiwilligen Pakt zur Senkung des Ausstoßes von klimaschädlichen Treibhausgasen schließen. Laut dem Bürgermeister von Mexiko-Stadt wollen die Städte diesen Pakt noch diese Woche unterzeichnen. Am Sonntag treffen sich in Mexiko-Stadt verschiedene Staatsoberhäupter auf einem Klimagipfel. Ende Monat beginnt im mexikanischen Cancun die UNO-Klimakonferenz. Zum Wetter. Zäher Hochnebel liegt über dem Mittelland. Am Nachmittag soll es zeitweise sonnig werden bei Höchsttemperaturen um 7 Grad. Morgen Donnerstag bleibt es voraussichtlich den ganzen Tag bewölkt mit teils Regen bei 6 Grad. Am Freitag und am Samstag ist es teilweise sonnig und weitgehend trocken bei 7 bis 10 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Eine Vielfalt von Modellen, nur ein Modell oder gar kein neues Schulreglement in der Stadt Bern. Bei der Abstimmung über die Teilrevision des Schulreglements haben die Stimmberechtigten nicht nur die Wahl zwischen Ja und Nein, sondern können über zwei verschiedene Varianten abstimmen. Kommt der Vorschlag vom Stadtrat durch, bleibt es weiterhin möglich, dass Schulen verschiedene Schulmodelle anbieten. Bei einer Annahme des Volksvorschlags gäbe es nur noch das Modell Manuel. Details im Bericht von Michael Spahr.
Manuel, Twan und Spiegel sind in diesem Bericht weder Ortschaften noch Vornamen, sondern die drei Schulmodelle, die es in der Stadt Bern auch weiterhin geben soll, wenn das neue Schulreglement angenommen wird. Allerdings nur, wenn der Stadtratsbeschluss angenommen wird. Geht es nach dem Volksvorschlag, gäbe es nur noch ein Schulmodell, nämlich Manuel. Manuel bedeutet, Schülerinnen und Schüler sind ab der 7. Klasse entweder in einer Sekundar- oder in einer Realschulklasse. Bei sogenannten Niveaufächern, also Deutsch, Französisch und Mathematik, besteht eine Durchlässigkeit. Das heißt konkret zum Beispiel, wer gut in der Mathematik ist, besucht dann in diesem Fach das Sekundarschulniveau. Wer aber weniger gut in Französisch ist, hat diesen Unterricht dann auf Realschulniveau. Die meisten Schulen haben das Manuel-Modell. Für Henri-Charles Böscher, CVP-Stadtrat und Mitglied vom bürgerlichen Komitee hinter dem Volksvorschlag, soll nur noch dieses Modell in der Stadt gelten.
Sagen, jetzt muss Schluss sein mit Ausprobieren. Wir wollen klare Regeln, klare Grundsätze und daher sagen wir, wir wollen ein einheitliches Modell und nicht mannigfaltige Vielseitigkeit, welche am Schluss für Lehrer, Schüler und Eltern oft auch zu Verwirrungen führt. Wir wollen, dass unsere Kinder lesen, rechnen, schreiben können, dass sie etwas über die Geschichte wissen und eine Lehrstelle bekommen oder dass sie später das Gymnasium besuchen. Und heute wissen wir, dass dafür einerseits die Qualität des Lehrkörpers verantwortlich ist, aber eben auch das System. Und für uns ist das System manuell dasjenige, welches in der Stadt Bern am weit verbreitetsten ist und auch die besten Voraussetzungen dafür gibt.
Das neue Schulreglement, das vom Stadtrat verabschiedet wurde, will neben Manuel auch die Modelle Spiegel und Twan beibehalten. Bei Spiegel bleiben alle in einer gemischten Klasse, nur die Niveaufächer finden dann in getrennten Real- oder Sekundarschulklassen statt. Bei Twan bleiben auch alle in der gleichen Klasse und werden individuell auf ihrem Niveau unterrichtet. Auch der grüne Stadtrat und Lehrer Manuel Wittmer ist für Manuel, möchte aber die beiden anderen Modelle beibehalten und zieht den Stadtratsbeschluss dem Volksvorschlag vor.
Einerseits, weil der Volksvorschlag an dem vorbeizieht, worum es in der Revision des Schulgesetzes eigentlich geht, nämlich darum, die kantonalen Vorgaben in das städtische Rechtssystem einzubinden. Das heißt, wir haben vom Kanton den Auftrag, den Artikel 17 umzusetzen, den Integrationsartikel. Da müssen einige Anpassungen gemacht werden im städtischen Recht. Und andererseits ging es darum, den Rechtsanspruch auf Tagesschulplätze festzuschreiben. Auch das. Der Volksvorschlag versucht weitergehend etwas zu ändern in einem Moment, in dem wir die Integration umsetzen wollen und müssen. Dazu brauchen wir mehr Kapazitäten in den Schulhäusern. Wenn jetzt noch etwas draufgepappt wird, noch eine Änderung, noch etwas Neues, dann sprengt das die Fähigkeiten der Schulen.
Sowohl beim Volksvorschlag als auch beim Stadtratsbeschluss wird der Integrationsartikel des Volksschulgesetzes umgesetzt. Das heißt, zum Beispiel Kinder mit Behinderungen oder fremdsprachigen Hintergründen sollen, wenn möglich, in Regelklassen integriert werden. Auch beim neuen Schulreglement der Stadt Bern werden immer noch Kleinklassen für die sogenannte besondere Förderung bestehen. Gerade wegen dem Thema Integration lehnt die BDP als einzige Stadtberner Partei sowohl Stadtratsbeschluss als auch Volksvorschlag ab. Co-Präsident Kurt Hirsbrunner erklärt warum.
Die vorliegenden Modelle sind eigentlich alle nicht auf die Integration von Schülerinnen und Schülern ausgerichtet. Aus unserer Sicht braucht es einen Marschhalt, um ein neues Schulmodell auszuarbeiten, welches den Anforderungen gerecht wird.
Werden beide Vorlagen abgelehnt, gilt weiterhin das Reglement von 2006. Die Stadt müsste dann erneut einen Anlauf nehmen, das Schulreglement ans kantonale Recht anzupassen.
95,6. Rabe Info.
Jeder Schweizer Kanton hat andere Auflagen bei der Vergabe von Stipendien. Das schränke den Zugang zur tertiären Bildung ein, sagt der Verband der Schweizer Studierendenschaften VSS. Deshalb wurde die Stipendieninitiative lanciert, die bisher 15.000 Menschen in der Schweiz unterschrieben haben. Zum Internationalen Tag der Studierenden sprach ich mit Elena Obreschkow vom VSS. Ich wollte wissen, wo genau das Problem liegt bei der Vergabe der Stipendien in der Schweiz und welche verschiedenen Bedingungen es bei der Stipendienvergabe gibt.
Es gibt Kantone, die vergeben mehr Stipendien, die haben weniger starke Richtlinien oder Einschränkungen bei der Stipendienvergabe. Es gibt Kantone, die haben Altersbegrenzungen, da kann man beispielsweise nur bis 30-jährig Stipendien erhalten, was gerade für Frauen den Zugang, den späteren Zugang in die tertiäre Bildung erschwert. Es gibt Kantone, welche einer großen Anzahl Studierenden kleine Summen vergeben. Es gibt Kantone, welche einer kleinen Anzahl Studierende größere Summen vergeben. Und da sind eben die Unterschiede sehr groß.
Um den Zugang zur tertiären Bildung für alle unabhängig des finanziellen Status zu gewährleisten, wurde die Stipendieninitiative lanciert. Dort wird eine Harmonisierung des Stipendienwesens gefordert. Was konkret schlagen Sie darin vor? Wie sollen die Stipendien in der Schweiz vergeben werden?
Also das Hauptziel der Initiative ist die Harmonisierung der Kompetenz. Das heißt, dass der Bund in Zukunft zuständig sein soll, die Kriterien festzulegen und der Bund auch besser eingebunden werden soll in die Finanzierung des Stipendienwesens. Die Bundesgelder sind in den letzten Jahren stark zurückgegangen und die Last liegt einzig bei den Kantonen oder hauptsächlich bei den Kantonen. Und wir wollen eigentlich, dass der Bund wieder verstärkt einbezogen wird in die Finanzierung, dass aber auch der Bund eben festlegt, wer zu welchen Bedingungen wann und warum ein Stipendium erhält.
Aber das würde ja noch nicht per se die Situation verbessern. Gibt es denn bei der Stipendieninitiative auch Vorschläge, wie diese Kriterien zur Vergabe von Stipendien aussehen sollten?
Die konkreten Kriterien an sich würden dann in einer Gesetzgebung festgelegt werden müssen. Was aber die Initiative fordert, ist einerseits die Finanzierung der Ausbildungen Tertiär A und Tertiär B, das heißt eben Universitäten, Fachhochschulen, pädagogische Hochschulen, eidgenössisch-technische Hochschulen, aber auch höhere Fachschulen, höhere Fachprüfungen und höhere, einfach die höheren Ausbildungen im Bereich Tertiär B. Andererseits haben wir in den Übergangsbestimmungen festgelegt, dass ein minimaler Lebensstandard garantiert werden soll. Dieser orientiert sich zurzeit an den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe, welche eben sich auch wiederum am Existenzminimum orientieren.
Heute ist der Internationale Tag der Studierenden. Vor gut einem Jahr fanden in der Schweiz, in Europa, also eigentlich in der ganzen Welt, große Studentenproteste statt, die eben auch zum Teil sich mit dem Thema Stipendien beschäftigt haben. Was ist von diesen Studentenprotesten vor einem Jahr noch übrig geblieben?
Übrig geblieben sind Studierende, die sensibilisiert sind auf gewisse Themen innerhalb der Hochschulpolitik. Das heißt, Studierende, die sich aktiv beschäftigt haben mit Themen wie eben Studiumfinanzierung, wie Stipendien, wie Zugang, wie Ökonomisierung der Bildung. Und diese Studierenden sind in einem gewissen Rahmen sensibilisiert worden, auch durch die Proteste. Die Öffentlichkeit wurde aufmerksam auf gewissen Unmut, der existiert. Die Bewegungen an sich sind zurzeit sehr ruhig. Ich denke mir aber, dass wenn es zu weiteren Entscheidungen kommt, welche nicht die Anliegen der Studierenden berücksichtigen, es durchaus sein kann, dass wiederum eine Bewegung entsteht, welche auch darauf aufmerksam macht.
Was kann denn in der heutigen Zeit die studentische Bewegung noch bewegen, noch erreichen?
Eigentlich relativ viel, weil die Studierenden sind ja sehr stark davon betroffen, von den Bedingungen des Studiums, von beispielsweise Präsenzpflichten, von Teilzeitstudieren wegen Erwerbstätigkeit, von Fragen, wie organisiere ich mein Studium, damit alles so klappt, dass ich zeitlich fertig werde und dennoch eine gewisse Unabhängigkeit erzielen kann. Und diese Fragen, die beschäftigen die Studierenden sehr stark und lassen es eigentlich nicht zu, dass einfach von oben herab ohne die Beteiligung der Studierenden Entscheide getroffen werden.
Sagt Elena Obreschkow vom Verband der Schweizer Studierendenschaften VSS. Mehr Informationen zur Stipendieninitiative gibt es online unter www.stipendieninitiative.ch.
95,6 Rabe Info.
Konflikt- und Friedensforschung unter einem Dach vereinigt das Institut Swiss Peace. Es untersucht die Ursachen von gewalttätigen Konflikten, entwickelt Instrumente zur Früherkennung von Spannungen und hilft mit, Möglichkeiten der Konfliktminderung und friedensfördernde Strategien zu entwickeln. Gestern fand in Bern die Jahreskonferenz von Swiss Peace statt. Führende Wissenschaftler aus der Friedensforschung haben sich getroffen und sind einer Frage nachgegangen. Was sind Chancen und Risiken von Wahlen in Konfliktgebieten? Michael Spahr hat sich umgehört.
Demokratische Wahlen und stabiler Frieden gehen Hand in Hand. Das ist eine weit verbreitete Meinung in der westlichen demokratischen Welt. Oft sieht die Realität anders aus. Hat ein Land erst gerade zum Frieden gefunden und kriegerische Zustände hinter sich gelassen, bedeutet das nicht immer, dass freie Wahlen diesen Frieden stabilisieren. Der Politikwissenschaftler Georg Lutz erklärt:
Es geht bei Wahlen um Macht. Wahlen sind per se eigentlich auf Konflikt ausgelegt. Es geht darum, dass sich unterschiedliche Standpunkte, unterschiedliche Parteien, unterschiedliche Gruppieren eben um die Macht balgen. Es produziert dann schlussendlich auch Gewinner und Verlierer. Es gibt manchmal natürlich schon Situationen, wo man nicht nur Verlierer produziert, aber man produziert immer auch Verlierer. Und das führt dann dazu, dass sich verschiedene Gruppen vielleicht zu wenig repräsentieren. Fühlen oder versuchen dann auch schon vor den Wahlen den Ausgang durch Gewalt zu beeinflussen.
Zwei Beispiele aus der jüngsten Geschichte zeigen das deutlich: Irak und Afghanistan. Sitya Maas, Asienspezialistin beim Deutschen Institut für internationale Politik und Sicherheit, hat in den letzten Jahren viel Zeit in Afghanistan verbracht und die dortige Situation untersucht. Nach dem 11. September 2001 wurde das Regime der Taliban mit internationaler, vor allem US-amerikanischer Hilfe gestürzt. In kürzester Zeit wurde eine Verfassung gezimmert. Knapp 3 Jahre später fanden die ersten demokratischen Wahlen statt.
Die ersten Präsidentschaftswahlen in Afghanistan im Oktober 2004 kamen zumindest sehr früh daran gemessen, dass wir noch keine richtigen, ausreichenden Rahmenbedingungen hatten. Wir hatten zwar eine afghanische Verfassung, die sich im Nachhinein aber als nicht geeignet für die Vielfältigkeit der afghanischen Gesellschaft, des afghanischen Landes und auch des sich entwickelnden politischen Systems erwiesen hat. Wir hatten ein Jahr später dann die Parlamentswahlen im September 2005, die auch wieder unter Rahmenbedingungen stattfanden, also aufgrund eines Wahlsystems, was sich im Nachhinein auch wieder nicht als geeignet für Afghanistan herausgestellt hat. Hätten wir in beiden Fällen eine angemessene Verfassung gehabt und ein angemessenes Wahlsystem, dann wären die Wahlen möglicherweise zum richtigen Zeitpunkt durchgeführt worden. Aber weil eben die juristischen und verfassungsmäßigen Bedingungen nicht angemessen waren, haben sich die Wahlen im Endeffekt als kontraproduktiv herausgestellt.
Seither ist Afghanistan nicht friedlicher geworden. Im Gegenteil, die Sicherheitslage hat sich eher verschlechtert. Die Afghanistan-Expertin Sitya Maas ist der Meinung, zuerst müsse ein Staat aufgebaut werden, dann erst könne der Demokratisierungsprozess einsetzen.
Bei Afghanistan plädiere ich dafür, dass die internationale Gemeinschaft sich vor allem auf die Stärkung von innerafghanischen Reformkräften konzentriert. Das ist ein Prozess, der 1 oder 2 Generationen dauern wird. Und wenn wir diese Reformkräfte stärken, sollten wir sie fragen, was sie an Unterstützung brauchen, damit sie von innen heraus die afghanische Gesellschaft eben in einem langfristigen Prozess demokratisieren. Erleichternd kommt hinzu, dass gerade die junge afghanische Generation Handy- und Internetzugang häufig hat. Das heißt, es ist eine sich öffnende Gesellschaft. Es kommen sehr schnell Informationen hinein. Das heißt, wir können also über die neuen Medien sehr schnell Informationen in die afghanische Gesellschaft hineinbringt, gerade auch diesen Reformkräften dann zur Verfügung stellen. Nur heißt das natürlich, dass das ein sehr konfliktträchtiger innerafghanischer Prozess sein wird.
Stabilitätsfördernd ist die Demokratie in der Schweiz. Die demokratischen Erfahrungen der Schweiz werden zum Teil sogar exportiert. Der Politologe Georg Lutz betreut solche Projekte, zum Beispiel in Afrika. Ist die Schweizer Demokratie in allen Facetten exportfähig?
Es gibt viele Ebenen, wo es nicht exportfähig ist. Und es gibt immer wieder Situationen, wo man dann das auch vorgeführt bekommt. Das ist vielleicht etwas anekdotenhaft, aber es zeigt es schön. Ich war mal in einem Land und habe da einen Wahlgesetzgebungsprozess unterstützt und habe da unter anderem gefordert, dass gerade auch die Kampagnen- und Parteienfinanzierung doch etwas transparenter sein sollte. Und da hat mir dann doch jemand um die Ohren geschlagen, der zufälligerweise die Schweiz kannte, hat mir dann gesagt, das ist ja schön und gut, dass Sie das sagen, aber wie funktioniert denn das in der Schweiz? Und da musste ich sagen, ja, in der Schweiz gibt es auch keine Regelungen über Parteien- und Politikfinanzierung und das ist ein Problem. Also diese Exportfähigkeit, die ist nicht so einfach gegeben. Was aber in der Schweiz natürlich schon existiert, ist eine sehr, sehr lange Tradition, wie man solche politischen Prozesse und eben auch Wahlen gestaltet und die dann zu einem Ergebnis führen, dass die Wählerinnen und Wähler und auch die politischen Eliten das Ergebnis auch dann akzeptieren, wenn sie unterlegen sind.
Sagt Georg Lutz, Politikwissenschaftler und Referent am Jahreskongress des Friedensforschungsinstituts Swiss Peace. Ein längeres Gespräch mit der Afghanistan-Expertin Cynthia Maas hören Sie dann nächsten Montag im Rabe-Info.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Mittwoch, 17. November. In der Redaktion waren Michael Spahr, Wilma Hall und Cheyenne Mackay. Mehr Rabe Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Ich sage Sie Tschüss und habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.